Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen bei Hauptsache raus, dem Podcast des Outdoor-Magazins. Ich bin Kerstin Rodert von Outdoor und möchte mich heute mit dem Björn Hensler, hallo Björn.
Hallo Kerstin.
Über ein für Outdoor nicht ganz unwesentliches Thema unterhalten, nämlich wie bekomme ich einfach gute Bilder auf Wanderungen hin und das vielleicht auch in etwas kniffligeren Situationen. Der Björn Hensler ist freischaffender Fotograf, hat es auch ordentlich studiert. Fotodesign in Dortmund, hat er mir vorhin verraten. So hat er sich dafür ausgebildet. Fotografiert ganz viel für Outdoor, für Roadbike, auch für Mountainbike, natürlich auch ein paar Industrieaufträge, aber ist so im Outdoor-Universum gut und gerne unterwegs. Und von daher denke ich, ein optimaler Gesprächspartner, weil auch Outdoor schickt ihn manchmal in Reportagensituationen los, wo man mit den Gegebenheiten auch klarkommen muss und nicht sagen kann, pff, ich lasse mir eine Woche Zeit oder komm einfach später wieder, wenn die Sonne scheint oder wie auch immer. Es geht einem ja auch so, man nimmt das Outdoor-Heft in die Hand, es lebt ja auch von den Bildern. Die Bilder sehen alle immer super aus. Die Menschen haben meistens gute Laune oder es gehört zur Geschichte, dass sie keine haben. Die Katzen sind frisch gekämmt, die Rinder sehen aus wie frisch geputzt. Björn, wie schwer oder einfach ist es eigentlich so, gute Bilder mitzubringen von der Tour, von der Wanderung?
Also ich glaube, dass du jetzt schon mal ein Thema ansprichst, dass der Unterschied ist zwischen Profis und Amateure.
Ja, sicher. Ist aber nicht jeder ein Profi, klar.
Genau, aber Profis haben ja immer so den Druck, wir müssen. Also wenn ihr uns losschickt, können wir halt nicht nachher kommen und sagen, ja, Wetter war nicht okay oder die Kuh hat blöd geguckt oder so, sondern dann muss man abliefern. Klar, wenn jetzt natürlich jemand eine Wanderung macht als Amateur und das da sich ewig drauf gefreut hat, möchte er natürlich auch gute Bilder mitbringen. Also von daher kann der Amateur dann quasi vom Profi lernen. Aber so, das ist für mich der große Unterschied. Also Profis sind nicht die, die die besseren Bilder machen, sondern das sind die, die quasi unter Zwang Bilder machen müssen, wenn man das so sagen will. Und manchmal, also läuft es richtig gut, da hat man Glück, hat motivierte Models, hat perfekten Sonnenschein, hat ein paar schöne Wolken und so weiter und es läuft richtig gut, aber manchmal gibt es halt auch diese Momente, wo man sich zwingen muss und unter schlechte Bedingungen halt dann trotzdem irgendwie gute oder zumindest druckfähige Bilder zu machen.
Den Druck hat man natürlich, wenn man für sich eine Wanderung macht und vielleicht nur bei Insta ein paar schöne Bildchen reinstellen will und wenn es vom einen Tag nichts ist, dann macht man es vom anderen. Das ist natürlich eine andere Nummer, als wenn es so der Job ist. Ne?
Ja. Und ich sag mal, der Kunde nachher, also in dem Fall unsere Leser, die wissen ja nicht, unter welchen Bedingungen die Fotos gemacht worden sind. Also das heißt, ich kann jetzt natürlich schon dem Redakteur oder nachher dem Grafiker sagen, ja, da war schlechtes Wetter und dann hat er auch Verständnis auf persönlicher Ebene. Aber im Heft natürlich kann ich jetzt nicht unter das Bild runterschreiben, das Bild ist nur mittelmäßig, weil halt das Wetter schlecht war. Also sprich, oder weil die Kuh blöd guckt hat oder weil das Model keine Lust gehabt hat. Also wir müssen halt immer versuchen, vernünftiges Bildmaterial abzuliefern und das ist manchmal dann schon eine Herausforderung.
Das kann ich mir vorstellen. Was hast du denn für Tipps und Tricks auf Lager, wenn man jetzt wirklich Mistwetter hat oder es nieselt und es ist so alles so grau und suppig, wo es einfach schwer ist, irgendwie, sag ich mal, im Schwarzwald vielleicht eine schicke Landschaftsaufnahme noch hinzukriegen oder wo wenigstens ein bisschen schöne Landschaft hinten dran zu sehen ist oder die Wolken hängen extrem tief und also es ist eigentlich ein Wetter, wo man eigentlich eh lieber drin bleiben würde. Aber jetzt steht die Wanderung an, ich will raus und ich will auch ein bisschen was von dieser Wanderung mitbringen. Was rätst du da?
Also der erste Tipp ist natürlich der, dass man hartnäckig bleibt, weil das heißt ja nicht, dass
hartnäckig durch den Nieselregen.
Ja, genau. Also es kann ja sein, dass du morgens im Nieselregen losläufst und dann irgendwann hast du halt Glück und es sind halt die 10 Minuten, wo die Sonne rauskommt und dann musst du halt auf Zack sein und es dann auch einfangen. Und manchmal kann man ja da aus der Not eine Tugend machen. Vielleicht steigt irgendwo besonders schöner Nebel hoch und man hat dann halt da irgendwie ein außergewöhnliches Bild.
Also die Chance nutzen, die auch im miesen Wetter oder in schlechteren Bedingungen drin sein können.
Genau, ja, genau. Also dass man da, also schön ist ja oft dann einfach auch außergewöhnlich, dass man halt irgendwas einfängt, was so nicht alltäglich ist. Also
Das ist dann eher die innere Haltung, die man da irgendwie mitbringen muss, ne? Statt irgendwie selber so in schlechte Laune zu verfallen, sagen, ey, ich mache jetzt das draus, und dann hat man vielleicht auch die Chance, eben, wie du gesagt hast, aufsteigende Nebel überhaupt wahrzunehmen, zu sagen, hey, Mann, ja, fotografiere ich mal.
Genau, du musst dich dann halt vielleicht davon verabschieden, dass du dieses perfekte Sonnenbild hast mit den Schäfchenwolken, sondern dann gibt es halt den Plan B, und der kann ja auch gut sein. Mhm. Aber klar, wenn das jetzt gar nicht funktioniert, also wenn du jetzt Nebel hast und du siehst überhaupt keine Landschaft, dann musst halt anfangen, vielleicht die Geschichte ein bisschen, sag ich mal, mehr auf Details zu verlagern, oder dass du halt mehr Personen in den Vordergrund rückst, oder vielleicht irgendein Gebäude oder ein schönes Detail oder irgend sowas, das kann ja dann auch gut aussehen. Aber
es gibt vielleicht auch der eigenen Wanderung sogar einen extra Schnick, ne? Wenn ich jetzt sage, pro Tag wenigstens ein gutes Motiv oder zwei, gucke ich vielleicht auch beim Wandern ganz anders hin, gucke auf andere Dinge.
Genau. Also ich erinnere mich an eine Geschichte, die habe ich damals für unser Schwestermagazin, für die Roadbike gemacht. Und da haben wir eine Gravel-Tour gemacht im Erzgebirge. Und da hat es 2 Tage einfach nur geregnet. Mhm. Und das war aber eine der wirklich, also finde ich, eine der schönsten Geschichten nachher, weil das halt so richtig rübergekommen ist. Also die da dabei waren, die haben dann auch wirklich die schlechte Laune auf dem Bild haben dürfen. Und man hat halt Leute gesehen, die wirklich knöcheltief im Morast stehen. Und das hat dann die Geschichte auch wieder besonders gemacht.
Na gut. Aber ja, das erzählt ja dann auch von der Wanderung oder von dem Gefühl, das man auf der Wanderung auch hatte oder auf der Tour in dem Fall.
Genau, ja. Mhm. Also so kann man so Sachen eigentlich ganz gut retten, dass man halt einfach sich dann eben auf solche Sachen konzentriert.
Mhm. Ja, gut. Und sie vielleicht auf die Situation ein Stück weit einlassen. Ne?
Genau.
Fällt einem vielleicht schon schwer, nach 3 Tagen Regen zu sagen, hey, jetzt regnet es am 4. Tag auch noch. Ich lasse mich mal wieder drauf ein.
Ja,
aber
ja.
Es ist halt so. Ne?
Ja. Wobei es dann trotzdem was Besonderes ist, weil Leute halt dazu tendieren, jetzt bei schlechtem Wetter dann nimmer zu fotografieren. Und wenn man dann halt bei schlechtem Wetter fotografiert, kann man schon eine Geschichte erzählen, die vielleicht der Normalfotograf jetzt oder Normalkameraanwender überhaupt nicht denkt, weil er halt sagt, jetzt regnet es, jetzt tut die Kamera weg, und dem geht dann das raus. Also der wartet dann vielleicht, bis wieder schönes Wetter ist, und macht dann eigentlich genau das Gleiche wie 99% aller anderen. Und so bist du vielleicht halt das 1%, das halt aus der Not eine Tugend macht und halt sagt, okay, jetzt ist es so richtig schlecht, dann bringen wir das auch so richtig rüber und tut es dann nachher auch vielleicht in der Bildbearbeitung, wenn man Kontraste oder so ein bisschen noch stärker macht, Farben rauszieht und so, dass es dann so richtig schmutzig aussieht. So. Mhm. Das ist dann irgendwie auch eine Bildästhetik, die dann anders ist, aber halt trotzdem irgendwie individuell.
Vor allem erzählst du dann ja auch wirklich von der Wanderung, von der Tour, von der Unternehmung, die man macht, so wie es war. Mein, genau. Klar, Bilder sind ja schon immer... Ja, man redigiert quasi ja auch schon mal und nimmt dann halt die Bilder, die einem gefallen oder die einem in den Kram passen. Also 1:1 Wirklichkeit ist ja wie mit Texten, das bilden Bilder eben auch nicht ab, weil da immer einer dran sitzt, der dann doch wieder aussucht, was er wie fotografiert in dem Fall. Jetzt habe ich das auch, wenn ich mit Fotografen unterwegs war für Outdoor, gerade in Norwegen war ich ja immer mal wieder unterwegs, da wurde man wirklich zur Unzeit teilweise aus dem Bett gescheucht nach dem Motto, hey, jetzt hier perfekte Bedingungen und ich weck dich, wenn es morgens irgendwie gut aussieht. Dann habe ich gedacht, nach einem harten Wandertag nochmal rumdrehen wäre schön gewesen. Aber was würdest du, Otto Normalwanderer, raten für schöne Bilder? Lohnt sich's früh aufzustehen?
Also an sonnigen Tagen auf jeden Fall.
Weil das halt weiß ich ja vorher auch nicht immer, ne?
Gut, also bei unseren Produktionen ist oft so, wenn das Wetter nicht klar ist, dann steht man halt wirklich richtig früh morgens auf und guckt dann mal raus, wie sieht's aus am Himmel, ist schon noch sternklar oder ist alles bedeckt. Aber wenn die Sonne rauskommt, sind natürlich schon so die ersten 1,5 Stunden und dann auch die letzten 1 oder 1,5 Stunden am Tag die interessantesten. Weil eben durch das flache Licht halt alles viel schöner moduliert. Mittags um 12 macht man selten jetzt ein schönes Landschaftsbild.
Mhm. Also dann lieber eine längere Siesta vielleicht für den Mittag einplanen und dafür morgens früh raus und abends vielleicht eine halbe Stunde länger, als man es eigentlich geplant hätte, unterwegs sein, damit man einfach nochmal ein paar schöne Eindrücke mitnimmt.
Genau, so machen wir das normalerweise, dass man dann halt morgens wirklich um 5 loszieht und dann arbeitet man halt bis um 9 und dann gibt es eine sehr lange Mittagspause bis, keine Ahnung, vielleicht 18 Uhr und dann eben wieder bis 22 Uhr oder so.
Als Wanderer wird man es wahrscheinlich nicht ganz so aussehen und marschiert dann vielleicht auf die lange Mittagspause zu, ne? Aber da, man will ja auch wandern und trotzdem schöne Bilder, ne? Also gut, da lohnt es sich vielleicht früh aufzustehen und doch eine etwas längere Wanderung, längere Mittagspause zu machen. Aber man hat ja auch seine 20, 25, 30 Kilometer je nach Gelände und Tour zu gehen am Tag, ne? Dann haut das, sagen wir, nicht ganz so hin, aber ja. Man kann aber ja die Zeit ein bisschen verschieben.
Vielleicht, wenn man eh auf einer Wanderung ist, dass man sich halt dann mehr so drauf konzentriert, dass man halt morgens und abends mehr fotografiert und dann halt vielleicht in der Mittagszeit dann eher also essen geht vielleicht oder halt da auch die Kilometer macht, die man halt über den Tag verteilt braucht.
Ja. Und da sich vielleicht dann auch nicht verkrampfen, so, jetzt muss ich, was weiß ich, alle 2 Stunden ein Bild machen, wenn die Sonne hochsteht. Bringt das wahrscheinlich nichts, wenn man das nicht nur dokumentieren will, sondern ein schönes Ergebnis haben will.
Genau.
Wie wichtig findest du denn eine gute oder teure Ausrüstung oder reicht nicht auch inzwischen einfach ein Handy?
Also ich denke tatsächlich, dass es in der Zwischenzeit so ist, dass, oder es war eigentlich schon immer so, dass das Kamera total überbewertet ist.
Also das sagt der Fotograf.
Also ich mache viel im Mode- und Sportbereich und da ist schon so, dass Sachen wie Autofokusgeschwindigkeit oder auch Bildfrequenz natürlich schon ein entscheidender Faktor sind. Aber ich sag mal, das können die Kameras heute eigentlich alle schon ziemlich, ziemlich gut. Und es ist nachher nicht entscheidend, ob ich jetzt eine 10.000 Euro Ausrüstung habe oder die 2.000 Euro Ausrüstung. Es kommt eher darauf an, was fotografiere ich. Dieses Thema Ausrüstung wird speziell von Amateuren extrem überbewertet. Also ich habe einen Bekannten...
Mut zur Sparsamkeit.
Ja, genau. Ich habe einen Bekannten, der also jetzt, sage ich mir, nicht am Hungertuch nagt und der also auch nicht davor zurückschreckt, für mehrere tausend Euro Objektive zu kaufen. Und er ruft mich dann immer wieder an und meint, dass er jetzt noch teureres Equipment-Teil braucht, weil meine Bilder besser sind als seine. Und ich sage ihm dann halt immer, nee, ich habe das und das Bild, auf das du dich jetzt gerade ziehst, mit dem Handy fotografiert. Es kommt nicht drauf an, dass man jetzt das allerneueste Material hat, sondern es kommt drauf an, dass man gut hinschaut, also dass man sieht, was man da eigentlich fotografiert.
Ja, und auch fürs Handy gibt es ja inzwischen ein paar Bildbearbeitungsprogramme, also Apps. Nutzt du die dann auch oder lässt du es relativ roh?
Beim Handy jetzt, sag ich mal, ich nutze das Handy jetzt eher so für private Zwecke, meine Kinder fotografieren oder mal irgendwie Erinnerungsbild machen oder so. Dann nutze ich das eigentlich nicht. Also mein Handy könnte RAWs fotografieren, also quasi so bildbearbeitungstaugliche Formate, aber das nutze ich eigentlich nicht.
Okay.
Das, was ich am iPhone, was da rauskommt, finde ich schon, also richtig gut.
Also ja, es ist erstaunlich, ne, wenn man an die ersten Handybilder denkt.
Ja.
Und man spart sich dann vielleicht auch nochmal eine extra Kamera mitzunehmen, weil ohne Handy geht eh eigentlich keiner mehr los. Und wenn es ein bisschen zum GPS brauchst oder um doch mal WhatsApp oder Insta oder Facebook oder was man so alles hat, von der Tour zu schicken. Ne?
Ja. Und vor allen Dingen, also was halt bei den teuren Kamerasystemen auch dazu kommt, ist halt, dass du musst das Zeug tragen. Also das ist schwer, da hat man dann irgendwie keine Lust drauf und dann hast du es meistens in der Tasche drin und wenn du jetzt halt auf so einer Wanderung irgendeine spontane Situation hast, dann ist es oft so, dass die dann schon wieder vorbei ist, bis du diese Kamera auspackt hast. Also deswegen, ein Handy hat man halt schnell aus der Hosentasche gezogen und dann kann man halt vielleicht diesen lustigen Moment, wie irgendeiner jetzt halt, keine Ahnung, was beim Essen sitzt oder irgend sowas, kurz einfangen und dann hat man das, bevor man jetzt da anfängt, irgendwie Objektivwechsel und sonst irgendwas. Also es ist auch, wenn ich unterwegs bin auf Reportagen jetzt für euch, habe ich teilweise auch wirklich nur so eine kleine Kompaktkamera dabei, also gar keine Systemkamera mehr, sondern wirklich so eine 300-Gramm-Kamera mit einem Objektiv quasi, mit so einem kleinen Zoom-Objektiv. Und die Bildqualität, die da rauskommt, die reicht für ein Magazin locker. Also da sieht man nachher keinen Unterschied. Also da wirst du zu einer Systemkamera. Jetzt im Printbereich bis DIN A4 mag das keiner mehr, den Unterschied. Also
ja, ein Outdoor lebt ja auch von den guten Bildern. Also das sieht man auch, wenn man mal reinblättert. Ich weiß, dass es klar aus eigener Erfahrung, dass da sehr, sehr viel Wert auf gute Bilder gelegt wird, die auch ein bisschen für sich was aussagen. Und wenn du sagst, naja, das muss jetzt nicht die absolute High-End-Ausrüstung sein, um sowas hinzukriegen, dass es auf einer Doppelseite irgendwie wirklich gut aussieht, dann ja, muss ich dir das natürlich glauben, weil du warst ja oft genug für Outdoor unterwegs.
Ja.
Wie bekomme ich denn gute Fotos von Menschen? Du hast ja gerade schon gesagt, Situation, da ist einer irgendwie beim Essen, es passiert was Lustiges, keine Ahnung, ein Brötchen fliegt von allein in die Luft, weil man auf den Löffel gekommen ist oder so. Gut, und alle lachen am Tisch und ich fange das ein, schnell mit dem Handy. Wie kriege ich das dann insgesamt hin, so Situationen mit Menschen, dass das gut ausschaut?
Also ich glaube, bei Menschen ist es in erster Linie so, dass man sich so ein bisschen mehr aufs Gesicht konzentrieren sollte. Also ganz oft sieht man so Menschenbilder. Also es ist so typisch, wenn man halt irgendjemandem das Handy gibt, hier mach mal ein Foto, dann fotografiert er so einen ganzen Mensch. Mhm. Und aber ein Mensch an für sich macht ja nicht das aus, dass er jetzt eine blaue Jeans anhat, so wie alle anderen auch, sondern der Mensch unterscheidet sich ja vom anderen eigentlich eher so halt durchs Gesicht. Und deswegen gebe ich immer den Tipp, geht bisschen näher hin, also ob er jetzt näher hinzoomt oder halt einfach tatsächlich dann auch näher hingeht, das ist dann nachher vielleicht nicht so entscheidend. Aber einfach, dass man eben nicht immer den ganzen Mensch drauf nimmt, das machen Amateure gern, sondern eben sich ab Brust bis Haaransatz halt da irgendwie konzentriert und so ein bisschen intensiver an den dran geht. So, das ist was mir oft auffällt. Und dann eben, wenn man draußen fotografiert, dass man halt so ein bisschen mehr drauf achtet, wie das Licht einfällt. Mhm. Also ganz oft denken Leute immer nur, es sei unheimlich wichtig, dass die Leute, also die fotografiert werden, ins Licht schauen, aber es ist eigentlich genau das Gegenteil. Es ist viel besser, wenn man jemanden so hinstellt, dass das Licht von hinten kommt, weil der dann, das unser Model sozusagen, kann dann halt auch die Augen offen haben. Man hat keine übermäßigen Kontraste im Gesicht oder so. Also wir Profis fotografieren eigentlich sehr oft im Gegenlicht.
Ja, das wurde einem ja eigentlich immer gesagt, nicht im Gegenlicht.
Ja, aber, genau, ja. Es gibt ja dieses, soll das Bild dir glücken, Bild Sonne im Rücken oder irgendwas, und das stimmt eigentlich gar nicht. Also eigentlich ist es viel besser, wenn du das Model quasi ins Gegenlicht stellst und dass du selber in die Sonne schaust. Das gibt eigentlich immer die besseren Bilder.
Ja gut, muss man auch gucken, ob dann das nicht komplett nur ausgebleicht, ausgefranst ist. Aber selbst mit dem Handy kann ich es ja so weit drehen, dass jetzt vielleicht die Linse vielleicht nicht direkt in die Sonne geht.
Genau.
Und dann passt es eigentlich schon wieder. Da kann man ja ein bisschen ein Auge auch drauf haben.
Genau, ja. Also einfach bei der Aufnahme auch mal schauen, hat er jetzt irgendwie einen echten extremen Schatten im Gesicht von der Nase oder so, weil halt die Sonne seitlich einfällt.
Und kann ja auch mal interessant aussehen, aber
kann, aber auch sieht meistens, meistens sieht's nicht so gut aus. Oder halt auch, dass man mal in Schatten irgendwo geht. Also wenn man jetzt halt mittags um 12 ein Foto machen möchte, ist es oft besser, man fotografiert eine Person dann im Schatten, weil dann halt der Kontrast im Gesicht viel, viel weicher ist. Also es muss nicht immer so sein, dass die Leute in die pralle Sonne gucken, zumal man dann halt auch dazu tendiert zu blinzeln, beziehungsweise die Augen halt so zusammenkneift und das entstellt dann selbst die schönste Person irgendwie so, genau.
Ja, was ich manchmal auch ganz gruselig finde, sind dann so Bilder, den Mensch im Schatten, was vielleicht auch schlau ist im Sonnenlicht, und dann brutalst draufgeblitzt. Das sieht dann echt immer so aus wie so ein Grottenolm, den man überrascht hat in den tiefsten der Höhle. Ja. Weil die Leute dann unheimlich zweidimensional und blass und so verschwiemelt auch manchmal aussehen. Ne?
Also Blitzen ist für mich so bei Reportagen ist es eh immer schwierig, weil es soll ja, also eine Reportage soll ja die Realität wiedergeben. Und ich finde es immer schwierig, wenn man dann die Realität dadurch verfremdet, dass man halt eine zusätzliche Sonne irgendwo einbaut. Also ich finde so geblitzte Bilder schwierig. Also ich selber für meine Systemkamera besitze nicht mal einen Blitz. Zumal die Kameras heutzutage, also wenn man jetzt von Systemkameras ausgeht, die sind ja so gut von der Lichtempfindlichkeit, Also die Bildqualität, die man auch mit wenig Licht da rauskriegt, die ist so gut geworden, dass man aus Gründen jetzt wegen der Helligkeit eigentlich keinen Blitz mehr braucht.
Ja, wo du gerade sagst, die sind gut geworden und hell-dunkel. Ich habe in letzter Zeit, wenn ich mal wirklich doch wieder die Kamera rausgefummelt habe, war ich auch eigentlich zu faul, um da selber was einzustellen. Habe das oft auf Automatik gestellt und habe gedacht, pff, manchmal hat die Kamera das sowieso viel besser hingekriegt, als wenn ich mir da einen mit Zeit und sonst was abbreche. Ne?
Ja, also auch das, das sehe ich genauso. Also es ist tatsächlich so, dass so Edelamateure, nenne ich sie mal, die haben immer so das Bestreben dazu, möglichst alles mechanisch einzustellen.
Ja,
und das
so
machen
bist du ja eigentlich gar nicht, dass die Situation ja auch wieder rum oder...
Genau, und ich sag mal, also wir Profis, wir fotografieren auch ganz oft in irgendwelche Automatiken, also jetzt Vollautomatik jetzt eher selten, aber Zeit- oder Blendenautomatik oder ich persönlich benutze zum Beispiel gerne eine ISO-Automatik, wo ich praktisch dann Zeit und Blende vorgebe, mechanisch oder manuell und dann mir die ISO-Zahl dann praktisch mich von der Kamera entscheiden lasse. Und das ist ja auch nicht schlimm, weil ich sag mal, wenn man halt irgendwie ein technisches Instrument hat, das irgendwas schneller und besser kann als man selber, dann verzichtet man da drauf. Also ich habe auch ein Auto mit einem Automatikgetriebe, weil ich halt einfach kein so ein super Autofahrer bin, denke ich mal. Und wenn das Auto selber besser macht als ich, dann soll das Auto machen. Also
da muss man auch nicht fies sein und sagen, ey, wenn die Kamera, das Handy, das Gerät das besser weiß als ich, dann nur zu, ne?
Genau, also entscheidend ist ja nachher das, was nachher auf dem Chip gebannt ist, beziehungsweise die Bilddatei und nachher fragt ja keiner, wie ist die entstanden. Also wenn ich euch in der Redaktion Bilder abliefer, dann guckt ihr nachher nicht in die Daten rein und sagt, aber das hier hast du mit Programmautomatik fotografiert, das ist zwar schön, aber das druckt man nicht so. Also
da gibt es weniger Honorar, weil du nicht alles selber durchgefummelt hast.
Fauler Hund.
Genau. Nee, das stimmt schon, da muss das Ergebnis stimmen oder auch die Bildaussage oder auf was immer man da so Wert gelegt hat. Jetzt haben wir gerade schon gehört, mit Menschen, wie man da spannendere Bilder hinbekommt. Wie ist es denn mit Tieren? Das ist ja nochmal eine ganz andere knifflige Sache. Ich habe ja vorhin schon gesagt, irgendwie Katzen haben frisch gekämmtes Fell da in Outdoor gerne mal. Die Kühe, die sind besonders mit besonders rosigen Zungen versehen. Und ja, es ist manchmal... erstaunlich, ne? Wenn man dann selber versucht, was zu fotografieren, dann sieht man nur den buschigen Schwanz von hinten, ne?
Ja, also ich glaube, auch da ist wieder Geduld einfach gefragt bei Tieren. Und auch da mit dem Licht ein bisschen schauen. Also das sieht oft, wenn wir jetzt gerade bei der Kuh bleiben, das ist ja so ein klassisches Wandermotiv irgendwie, die sieht halt im Gegenlicht dann meistens doch besser aus, als wenn die jetzt halt irgendwie so seitlich irgendein hartes Licht einfängt. Und auch da, klar, morgens oder abends wird die Kuh natürlich schöner aussehen und dann halt geduldig sein und einfach auch viele Bilder machen. Also ich glaube, auch das ist was viele falsch machen, dass sie halt irgendwie so das Gefühl haben, sie müssen mit einem Bild jetzt die Welt retten. Also wenn ich losziehe und für euch eine Reportage mache, dann sind dann nachher 10, 12 Bilder im Heft, aber geschossen habe ich halt vielleicht 2000. Also ruhig eine Serie schießen und sich dann nachher das Beste raussuchen und wenn es halt nachher 20 Bilder sind und eins davon ist gut, dann reicht es. Weil die anderen 19, die lösche ich und die sieht nie jemand. Und vielleicht hat dann gerade die Kuh eben die Zunge draußen und dann habe ich halt das schöne Bild.
Ja, also gut, dann muss man sich dann halt, wenn man für sich selber die Fotos von einer Wanderung macht, sagen, okay, du hockst dann halt auch nochmal daheim am Rechner oder am Schreibtisch, wenn du vom Handy runterfieselst und musst ja dir echt die Mühe machen, nochmal durchzugucken und zu sagen, okay, die Zeit investiere ich, damit ich nachher eine gute Auslese da habe. Ne?
Das ist richtig, aber auch da, wenn man das macht, also wenn man sich das angewöhnt, dass man in Serien fotografiert, dann entwickelt man da auch irgendwann eine Routine, dass es sehr, sehr schnell geht. Also man darf natürlich dann nicht bei jedem Bild sagen, wow, das ist aber auch irgendwie noch schön, sondern muss man wirklich emotionslos einfach sagen, so zack, das eine ist gut und alle anderen schmeiße ich weg.
Aber das fällt einem, finde ich, dann manchmal schon schwer, ne? Wenn man denkt, oh, das ist auch gut. Und dann hast du nachher wieder einen Boost an Bildern, ja, du machst das professionell und herzlos wahrscheinlich.
Ja, genau. Wobei, also ich habe da auch schon... ich habe da auch, ich kann mich erinnern, wo ein junger Fotograf war, durfte ich mal irgendwas für den Stern machen und das war damals, war das so ein Ritterschlag. Und ich erinnere mich noch wie heute, es war auf Film damals, habe dem Grafiker dann 2000 Dias gebracht und er guckt sich halt 5 an und 1 davon hat ihm gefallen und er schmeißt alle anderen weg. Hat einfach als 1999 Dias einfach weggeworfen und ich, also er hat die gar nicht anguckt und hat einfach gemeint, er braucht ein gutes Bild und das ist gut und alle anderen können weg.
Das finde ich dann vielleicht. Also der hat nicht geguckt, ob da noch ein besseres unter den nächsten 1000 genau. ist.
Ja. Also das hat mir dann damals schon ein bisschen, also angucken, ich gucke immer alle an und bin dann aber, sage ich mal, in der Bildauswahl emotionslos und gehe da auch nicht mehr zurück. Also wenn ihr einmal eins abgelehnt habt, dann ist es raus.
Okay, also muss man vielleicht auch ein bisschen rigoros zu sich selber sein und nicht da in der Bildfülle schwelgen, sondern sagen, ja, sonst ein paar reichen. Es gibt ja auch nichts Schlimmeres, muss man sagen, wenn man irgendwie zum Fotokucke-Dia-Beamer-Abend eingeladen wird von Freunden und oder Bekannten und die haben halt keine Auswahl getroffen. Ja. Und man hat dann so halb abgesägte Köpfe grundsätzlich und das sind vierfache Ausfertigung. Ja. Also, da muss man auch ein bisschen an die anderen denken. Das ist vielleicht dann auch noch nett und die auch nicht quälen, denen man die Bilder zeigen will.
Genau, also gerade wenn man für den Privatbereich jetzt für ein Album so fotografiert, dann pro Motiv wirklich nur eins. Mhm. Also das ist mal entscheidend. Und was auch ganz wichtig ist, einfach, dass man Größenverhältnisse ändert, Perspektiven und so weiter und so fort. Also ich möchte einfach nicht Person XY 30 Mal vor der Golden Gates stehen sehen, wenn es immer die gleiche Größe. Perspektive ist. Also dann muss ich irgendwann mal näher ran oder muss irgendwie eine andere Perspektive wählen oder dann vielleicht auch irgendwann sagen, okay, jetzt sind es 3 Stück, jetzt reicht's. Also das Phänomen, das du mir beschreibst, kenne ich sehr gut, weil es dann heißt, du kennst dich doch mit Fotos aus, schau mal unsere Urlaubsbilder. Aha. Und da fällt mir dann immer reichlich anderes ein, als das anzunehmen. Also, weil das ist tatsächlich so, dass Leute da dann zu sehr sich in das Motiv verlieben und sich das einfach hundertfach dann fotografieren.
Ja. Also kann man sich auch merken, wenn man von der Wanderung Bilder mitbringt oder von der Tour und mag die anderen zeigen und die sollen auch eine Freude dran haben, dann eine schöne Auswahl treffen.
Genau.
Lieber ein paar richtig gute als jetzt.
Genau, also so ist es auch, wenn wir Profis uns irgendwo vorstellen und wir reden da mit einem Grafiker oder mit einem Kreativdirektor oder so, dann will der jetzt von uns nicht 500 Bilder sehen, sondern dann will der 20 sehen. Und die will er halt in einer Minute durchgucken und dann weiß der, was du kannst oder nicht. Aber du kannst jetzt nicht eben sagen, ja, aber es ist fast genau das Gleiche, habe ich dann nochmal da und da gemacht. Das wollen die einfach nur mal sehen. Und genauso ist ja mit dem Endverbraucher auch. Also wenn ich Bilder angucke von meinen Nachbarkindern, dann nach 3 Bildern weiß ich, okay, die waren jetzt auf dem Bauernhof, aber ich brauche jetzt nicht 300 angucken.
Ja, das ist wohl wahr. Also da kann man so diese Profi-Haltung eigentlich auch ganz gut für einen privaten Bereich runterbrechen und man wird festere Freundschaften haben. Leute, die vielleicht auch gern den Urlaub mit einem angucken, wenn man sich da ein bisschen zurückhält. Das ist wohl wahr.
Ich hoffe, meine Nachbarn hören keinen Outdoor-Podcast.
Sonst kriegst muss du nie Bilder von den Kindern zu sehen.
Das ja, ist ich habe Angst um mein Auto, das steht draußen.
Ja, da sind dann noch ein paar schöne Schmuckornamente drauf, wenn du gleich hast. Kannst du auch fotografieren. Ja. Wie kriege ich es denn hin? Ich habe jetzt wirklich schon was Spannendes auch erlebt. Gut, jede Wanderung ist spannend, wenn ich ordentlich hingucke. Ich möchte eigentlich, dass das so ein bisschen eine Geschichte erzählt. Bei schlechtem Wetter, so die härteste Tour, die wir je machten, das erzählt sich dann mehr oder weniger von alleine. Allein dadurch, dass man halt schlechtes Wetter hat, furchtbar gekämpft hat. Der eine hat die Wade blutig gehabt, der andere ein blaues Auge. Na, dann sieht man schon, das ist die härteste Tour und warum und wie sich das ergeben hat. Wie kriege ich es denn insgesamt hin, dass ich so, gerade Beispiel, ich zeige jemandem diabendmäßig meinen letzten Urlaub, dass das ein bisschen eine Geschichte gibt, ein bisschen Zusammenhalt. Hast du da irgendwie noch so einen Trick auf Lager?
Ja, also das, was wir vorhin schon mal gesagt haben, einfach, dass man Größenverhältnisse nicht immer gleich hat. Also dass man halt mal nah hingeht, mal ein bisschen weiter weggeht. Mhm. Jetzt, wenn du das Beispiel hast, weißt du, dass es halt irgendeine Verletzung gab, dann machst du ein Detail von dieser Verletzung, aber zeigst jetzt nicht die ganze Person, wie sie halt irgendwie mit einem blutigen Knie dasteht, sondern dann ist es halt vielleicht das Detail von diesem blutigen Knie oder dass man mal einen Wegweiser fotografiert oder irgendwelche Blumen, Tiere, Pflanzen auf dem Weg oder wenn man irgendwo einkehrt, dass man mal ein Detail macht vom Essen. Also einfach ein bisschen die Augen offen hält für so Kleinigkeiten, die oft die Geschichte viel besser erzählen, als wenn man immer so das ganze Bild zeigt. Also auch wenn ich in noch so einer schönen Landschaft bin, also ich bin auch oft in Norwegen, und es bringt mir aber nichts, wenn ich nachher 50 geniale Landschaftsbilder habe, aber halt keine Abwechslung in dem Sinn, sondern immer mit einem Weitwinkel bei Sonnenuntergang irgendwie ein Fjord fotografiert habe, dann wird es langweilig. Also das kann ich ein-, zweimal machen und dann sagt auch jeder Wahnsinn. Aber dann möchte ich eben auch mal irgendwie dieses Detail von dem Steinmännchen sehen oder die GPS-Uhr, wo vielleicht draufsteht, wie viele Kilometer mir gelaufen sind. Oder ein Porträt von irgendjemand, den man unterwegs getroffen hat. Oder
so eine Hüttensituation. Also ich finde gerade, wenn man überlegt, Skandinavien, da ist ja wirklich das Besondere, dass du überall diese wunderbaren DNT-Hütten hast. Wo du teilweise mit dem Schlüssel reinkommst, wenn ich mal auch bewartet und so. Na, aber das, du hast immer Brennholz, immer ein Feuer, es gibt immer Wasser, du findest eigentlich immer ein Lager. Und das finde ich eigentlich auch das Besondere, was man hier auch nicht ganz so kennt. Ja? Und dann gehört es natürlich zu so einer Geschichte auch dazu, dass ich das auch im Bild erzähle.
Genau, also einfach so, ja, so diese Sideshots nennen wir das, ja. Also, dass man einfach da so ein bisschen drauf achtet. Und das ist eigentlich nachher auch das, was eine Story dann interessant macht oder auch ein bisschen abwechslungsreicher macht.
Ja, und da wird sich auch jemand die Urlaubsbilder lieber angucken, wenn er mal so eine sieht, wie jemand ein Päckchen aufreißt und das in so eine urigen Hütte irgendwo reinwirft oder Blümchen am Rand oder so.
Ich glaube, das stimmt.
Also das, da guckt man auch selber wieder lieber hin, selbst wenn man nur wohlmeinender Freund ist von jemandem, der einfach seine Wanderung herzeigen will.
Ja.
Hattest du denn im Job schon mal eine Geschichte wirklich zu retten und wie hast du das gemacht? Also du hast ja vorhin schon von dieser Schlammtour erzählt. Fällt dir da noch ein Beispiel ein, wo du gesagt hast, boah, jetzt habe ich hier 2 Tage, Bedingungen sind schlecht, Models mies gelaunt, was mache ich draus?
Also eigentlich ist es ja Alltag.
Okay, das ist immer übel. Das sieht nur auf den Bildern nachher so gut aus. Okay.
Ja, also ich sag mal, es ist oft so, dass man halt irgendwie improvisieren muss oder irgendwelche Unwägbarkeiten halt übertünchen muss oder mit denen halt arbeiten muss. Aber das ist auch das Interessante an dem, was wir halt machen. Mhm. Also wenn das immer locker durchlaufen würde, glaube ich, hätte ich den Beruf nicht so lange gemacht oder würde nicht so lange machen, weil das dann nachher auch das ist, was irgendwie interessant macht. Und ich meine, also gerade die Sachen, wo du jetzt ansprichst, dass Models nicht gut gelaunt sind und so, das ist tatsächlich was jetzt vielleicht ein Amateur nicht so hat, vielleicht mit Kindern oder so. Aber das ist auch ein wichtiger Teil von uns, dass wir die Leute halt auch motivieren. Weißt? Also, dass du halt einfach sagst, hey, komm, jetzt reißen wir uns alle nochmal zusammen, jetzt machen wir nochmal, jetzt einen machen wir noch oder so. Das sind auch wichtige Bestandteile, um ein gutes Bild rauszukriegen. Also gerade wenn man mit Menschen Fotos macht, ist es ja ganz entscheidend sogar.
Aber hattest du mal einmal so eine Situation, wo du gesagt hast, das geht jetzt echt schief, jetzt muss ich hier aber die ganze Trickkiste auspacken und vielleicht noch die Ersatztrickkiste, um das irgendwie zu retten, dass es eben druckbar ist für Roadbike, für Mountainbike, für Outdoor?
Also ich meine, ich mache das ja jetzt schon irgendwie ziemlich lang und in der Zwischenzeit ist es nur mal so, dass ich da wirklich in so Situationen komme, wirklich in Panik verfall. Aber ich erinnere mich schon so als junger Fotograf, da war das teilweise schon so, dass der halt dann echt dachte, das geht jetzt komplett schief, jetzt muss ich irgendwas machen. Und in der Zwischenzeit hast du dann tatsächlich halt so deine Tricks, wie du halt Leute dann wieder irgendwie in Spur kriegst, weißt du, dass du dann halt mal sagst, okay, komm, aber wenn wir unter Zeitdruck sind, jetzt machst du mal eine Pause, trinkst Kaffee, oder kannst dich mal aufwärmen oder so. Also es ist ja oft auch ein Faktor, dass es halt kalt ist oder solche Sachen. Oder dass die Leute dann bei der Ehre packst und halt einfach sagst, hey komm, das muss jetzt richtig gut werden und Wir liefern da jetzt ab und so. Also das funktioniert gerade in meinem Bereich, wo ich oft mit Sportlern zusammenarbeite. Die sind ja dann schon ehrgeizig und so. Und dann machst du da so ein bisschen Challenge draus.
Ja, oder mit Wetter. Also dass das Wetter nicht so Grütze war. Es hieß aber hier, du bringst hier 3-4 epische Panoramen mit, sonst wird die Geschichte nichts. Und war halt Nebel, Wolken, sonst was. Und
das hast du natürlich schon immer wieder. Aber da hilft es dann echt halt, dass du halt zäh bleibst und halt einfach sagst, okay, wir warten halt die 5 Minuten ab, wo es funktioniert und sind startklar. Mhm. Und wir machen es dann oft auch so, dass wir dann halt an so Tagen, wo das Wetter schlecht ist, halt teilweise das Zeug dann doppelt fotografieren, dass man halt anfängt und halt sagt, okay, jetzt regnet es gerade nicht, also jetzt machen wir mal. Und wenn halt dann die Sonne rauskommt, dann werden halt alle Klamotten nochmal auspacken und machen wir es nochmal. So, also das kommt schon vor. Also jetzt, wenn man zum Beispiel so für einen Katalog oder sowas fotografiert. Ja. Jetzt in der Reportage, das haben wir ja vorhin schon gesagt, da kann das ja manchmal, ist es dann halt so. Also wenn das im Text erwähnt wird, dass es die ganze Zeit regnet, dann darf es auch auf die Fotos regnen.
Ja. Das ist ja unbenommen, ja. Das ist klar. Weil aber das klar, zeigt dann also die Geschichte auch wieder irgendwo, ja.
Ja, genau. Aber du hast natürlich schon manchmal so Dinge, wo der halt einfach, also es geht schon manchmal Dinge einfach wahnsinnig schief. Du kommst irgendwo hin und bist darauf angewiesen, dass die Seilbahn fährt, weil der halt hoch muss auf den Gipfel und dann stehst du unten und dann sagen die, ja, wir haben jetzt irgendeinen technischen Defekt. Und dann, klar, dann musst du ja halt irgendwie einen Plan B überlegen. Dann ist es halt vielleicht die Bergwacht, die dir halt irgendwie hilft und mit dem Auto dich hochfährt, weil das sie bekniest oder weil der Kunde, weil es ihm so wichtig ist, dass er halt sagt, okay, wir packen das Zeug in den Hubschrauber und fliegen es hoch. Also haben wir auch schon mal gehabt.
Na gut, da kommt man als Normalwanderer dann nicht hin, wenn da irgendwie was schief geht oder es ist gesperrt.
Ja. Aber solche Sachen, also ich meine, klar, als Amateur hast du jetzt selten Hubschrauber irgendwie, aber dann ist es halt vielleicht echt das, dass du halt irgendwo dann fragst an der Bergstation und halt sagst, hey, habt ihr heute irgendeine Versorgungsfahrt und können wir da mitfahren oder so? Also da bei solchen Sachen jetzt. Also es gibt immer Probleme, oder oft, nicht immer, aber es gibt oft Probleme, die man dann halt irgendwie lösen muss, irgendeine kreative Lösung.
Ja gut, da ist dann wieder die innere Haltung, die man eh in so Situationen haben muss, um vielleicht auch einen Blick frei zu kriegen, um dann eben doch noch was draus zu machen. Sei es jetzt für private Zwecke oder eben du als Profi irgendwie für ein Heft oder für einen anderen Auftraggeber, um abzuliefern. Ja, ich finde, das war jetzt insgesamt total motivierend, hat ja total gute neue Anregungen gekriegt und auch so deinen Blick auf die Dinge eigentlich ganz gut gespürt. Und mir geht's so jetzt, wo wir uns unterhalten haben, ich sehe es mal wieder so ein bisschen als sportliche Herausforderung, wenn irgendwie die Situation nicht so gut ist, zu sagen, so, jetzt habe ich schlechtes Wetter, nur dreckige Kühe, was weiß ich was. Gerade das, jetzt machst du was draus. Ne? Man kann es ja auch so ein bisschen als sportliche Herausforderung sehen.
Also ich habe auch einen Freund, mit dem ich der Daniel, hallo Daniel, mit dem mache ich seit 20 Jahren machen wir irgendwelche Reisen und auch Fotoreportagen, also so Erlebnisberichte mehr oder weniger. Und da haben wir schon auch so Momente gehabt, weißt, wo du dann halt einen Tag lang nur Gegenwind auf dem Fahrrad gehabt hast oder es regnet die ganze Zeit oder du hast einen falschen Schlafsack dabei und es ist unglaublich kalt oder so. Und wir sitzen dann oft da und sagen, ja klar, also jetzt in diesem Moment ist es wirklich kein Spaß. Aber später, wenn wir mal im Altersheim sitzen, haben wir halt eine richtig gute Geschichte zu erzählen. Also und das ist für uns dann immer so der Motivator zu sagen, komm, wir ziehen es jetzt trotzdem durch.
Ja, und dann die paar Bilder rausziehen, die es durch die strenge Auswahl geschafft haben und dann haben wir im Altersheim nochmal mit der Reise Spaß, auch wenn man es vielleicht in dem Moment nicht hatte.
Genau.
Ich fand das jetzt sehr motivierend. Es hat einem auch Mut gemacht, da nicht einen Kopf hängen zu lassen, wenn die Umstände mal widrig sind. Jetzt hätte ich gern zum Schluss von dir nochmal so 3 einfache Tipps, wie ich einen guten Start hinlege für meine Bilder auf der Tour.
Zum Fotografieren jetzt auf der Tour.
Ja.
Also es ist eigentlich eine Wiederholung von dem, was wir schon gesagt haben, aber ich glaube, man kann sagen, dass man Abwechslung schafft. Das ist, glaube ich, echt entscheidend. Und zwar Abwechslung sowohl im Motiv, also dass man halt diesen Landschaftsschuss hat, aber vielleicht auch mal ein Porträt oder ein Detail oder so, als auch in der Perspektive, also dass man halt mal was von oben fotografiert, von unten. Es muss ja nicht immer aus diesem 1,40 Meter den man halt auch, oder 1,60 oder so, den man halt je nach Körpergröße halt hat. So, man geht mal in die Knie, man legt sich mal auf den Boden, man macht mal was von oben, solche Sachen, man fotografiert irgendwo durch oder so. Das ist, glaube ich, was. Dann halt, dass man wirklich genau auf die Lichtsituation einfach achtet. Also, wie sieht der aus, den ich gerade fotografiere, und wird er nicht vielleicht besser aussehen, wenn man sich einfach um 30, 40, 50 Grad nach rechts oder links dreht? Kann man ja auch mal ausprobieren, kann man ja Alternativen einfach fotografieren. Und ich glaube, als drittes wäre, dass es nicht auf die Ausrüstung ankommt, sondern dass man halt mit dem, was man dabei hat, fotografiert. Also die Kamera, die man dabei hat, das ist die beste. Und nachher lieber ein bisschen mehr Fotos hat, also quasi einfach über die Masse das Ganze abdeckt und in der Bildauswahl dann nachher relativ eng das einklammert, und dann hat man, glaube ich, so eine ganz schöne Geschichte irgendwie so. Ja.
Das war ein schönes Schlusswort. Also schön nochmal zusammengefasst, die wichtigsten Punkte. Vielen Dank, Björn. Es hat mir sehr großen Spaß gemacht, mit dir mal wieder zu plaudern. Ich hoffe, wir erwischen uns mal wieder für den Hauptsache raus Outdoor-Podcast.
Danke, Kerstin. Mir hat es auch Spaß gemacht, und wir sehen uns bestimmt mal wieder.
Alles klar. Wenn euch, liebe Hörer, der Podcast gefallen hat und ihr keine Folge, keine Episode mehr verpassen möchtet, dann könnt ihr uns gerne gleich hier abonnieren, oder ihr holt euch den Newsletter auf outdoor-magazin.com. Da ist dann auch mal alles drin, was die Outdoor-Welt aktuell zu bieten hat. Natürlich findet ihr uns aber auch gedruckt am Kiosk, einmal monatlich, oder ihr holt Outdoor per Abo in eurem Briefkasten. Und ganz klar, nachdem wir es auch von Bildern hatten, auch bei Insta ist Outdoor unterwegs, und auf Facebook findet ihr uns auch. Bis bald hier oder draußen auf Tour.
Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.